Wir haben heute eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder kennt. Aus dem Alten Testament. Daniel in der Löwengrube. Daniel 6 im Alten Testament auf der Seite 1193 in unserer alten Lutherbibel. Ich werde den Text am Anfang nicht lesen, das sind 28 Verse. Das mache ich während der Predigt. Ich habe es überschrieben mit Gott dienen ohne Unterlass. Es war im Jahr 606 vor Christus, als Nebukadnezar nach Jerusalem kam, um das Gericht Gottes an Gottes ungehorsamem Volk auszuführen. Immer und immer wieder hat Gott sein Volk gewarnt, weil sie fremden Göttern gedient haben, aber sie wollten nicht hören. Und so kam Nebukadnezar aus Babel, um Jerusalem zu belagern und zu erobern. Er hat in diesem ersten Zusammentreffen Jerusalem noch nicht zerstört, aber der gottlose König aus Juda, Joachim, wurde tributpflichtig und musste einen Teil der Schätze des Hauses Gottes hergeben. Dann wurden von der Elite des Volkes viele nach Babel verschleppt, um dort dem heidnischen König Nebukadnezar zu dienen. Unter diesen verschleppten jungen Männern befanden sich auch Daniel und seine Freunde. Der Vollständigkeit halber sei hier gesagt, dass aufgrund wiederholter Aufstände der Juden der Tempel und Jerusalem erst circa 19 Jahre später im Jahr 587 vor Christus von Nebukadnezar vollständig zerstört wurden. Als Daniel im Jahr 606 vor Christus nach Babel verschleppt wurde, war er ungefähr 15 Jahre alt. Zusammen mit seinen Freunden lernte er am Hof des Königs Nebukadnezar die chaldäische Schrift und Sprache, auch wenn er den Glauben an seinen Gott nie verleugnet hat. So weigerte sich Daniel, die Speisen des Königs zu essen, weil diese Speisen den Götzen geweiht waren. Und Gott segnete Daniel reich für seinen Gehorsam und für seine Konsequenz. Als Daniel nach circa dreijähriger Ausbildung vom König befragt wurde, waren sie 10-mal klüger und verständiger als alle Weisen der Babylonier, und so wurden sie des Königs Diener. Im vierten Jahr der Gefangenschaft Daniels hatte Nebukadnezar einen Traum, der nur Daniel offenbart wurde und den er deuten konnte. Gott hatte ihm diesen verborgenen Traum offenbart. Als Folge davon machte Nebukadnezar Daniel zum Fürsten über das ganze Land Babel und zum Obersten über alle Weisen in Babel. Damit war Daniel die rechte Hand des Königs, der direkt an seinem Hofe war. Unter dem König Nebukadnezar erlebte das babylonische Reich seine Blütezeit. Nach Nebukadnezar übernahm sein Sohn Belsazar das babylonische Reich. Belsazar wurde nach einer Belagerung Babyloniens durch die medo-persische Armee um 539 vor Christus ermordet. Damit war das babylonische Reich zu Ende und wurde von den Medern und Persern übernommen. Der neue medo-persische König in Babylon hieß Darius. Er war unter Kores, der Name kommt auch vor, der oberste Heerführer bei der Eroberung Babylons. Kores war ein Perser, Darius war ein Meder und beide teilten sich die Macht, aber Kores zog nach der Eroberung Babylons weiter, um das Reich der Meder und Perser noch zu vergrößern. Er hat Darius als König in Babylon zurückgelassen. Während der Zeit von Nebukadnezar und auch unter Belsazar war Daniel immer am Hof des Königs. Unter Belsazar war Daniel der Dritte im Königreich, nachdem er die Schrift Gottes an der weißen Wand in Daniel 5 gedeutet und erklärt hatte. Mit der Übernahme Babylons durch die Meder und Perser wurde die Verantwortung unter Darius neu verteilt. Es war eine Wende der Weltherrschaft im Bereich des Nahen und Mittleren Ostens. Und das hatte natürlich gewaltige Auswirkungen. Mit Darius war das Babylonische Reich plötzlich zu Ende, dieses Reich, das Daniel verschleppt hatte und seine Heimat zerstört hatte. Circa 65 Jahre waren für Daniel im Exil in Babylon vergangen und Daniel war inzwischen über 80 Jahre alt. Auch für Daniel war wieder alles offen, es war eine Zeit der Ungewissheit, aber Daniel bekommt unter Darius als Ausländer und Jude in Babylon wieder eine leitende Stellung. Wir lesen davon in den ersten Versen von Daniel 6. Mein erster Punkt, Daniel, ein Mann unter dem Segen Gottes. Ich lese Vers 1, Daniel 6, Vers 1. Und Darius sah es für gut an, dass er über das ganze Königreich setzte 120 Landvögte. Über diese setzte er drei Fürsten, deren einer war Daniel, welchen die Landvögte sollten Rechnung tun und des König der Mühe überhoben wäre. Also dass der König nicht mehr die Mühe hat, sich darum zu kümmern. Das heißt, Daniel, der Ausländer und Jude, wurde eingesetzt als Fürst direkt unter dem König. Und darunter hatte Daniel ein Drittel von 120, also 40 Landvögte und Statthalter, für die er direkt verantwortlich war. Daniel macht auch unter den vollkommen neuen Herrschaftsverhältnissen Karriere. Es hat sich offensichtlich herumgesprochen, Daniel war ein ausgezeichneter Mann, ein guter Verwalter, ein kluger Kopf, der im Interesse seiner Vorgesetzten immer das Beste geben wollte. Und so blieb Daniel unter den Medern und Persern in einer verantwortlichen Regierungsposition. Vers 3, Daniel aber übertraf die Fürsten und Landvögte alle, denn es war ein hoher Geist in ihm. Darum gedachte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Daniel hatte sich bewährt und er bewährte sich wieder aufs Neue. Und hier steht, es war ein hoher Geist in ihm. Der hohe Geist war natürlich der Geist Gottes, der auch in den Kindern Gottes wohnt, die sich zu Jesus bekehrt haben. Die Bibel sagt in Hebräer 1,9, du hast geliebet die Gerechtigkeit und gehasset die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, gesalbet dein Gott mit dem Öle der Freuden über deine Genossen. Gott segnet mit dem Öl der Freuden über deine Genossen, wenn wir bereit sind, ihm zu dienen. Das ist ein Hinweis auf den Geist Gottes in uns. Trotz aller Kämpfe haben wir das so oft erlebt. Gott zu dienen ist ein ungeheurer Reichtum für uns selber, weil dann der Geist Gottes in uns wirkt. Umso unverständlicher ist es, dass wir nicht glauben wollen, was für ein großer Segen es für uns selber ist, wenn wir Jesus den ersten Platz geben. Schon Salomo sagt in Sprüche 10, 22, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Und Paulus sagt in Kolosser 2, 9, denn in ihm wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wenn mir dann noch bewusst mache, dass alle materiellen Güter dieser Erde verbrennen und vergehen werden, dann frage ich mich, was uns hindert, dass wir Jesus in allen Bereichen den Vorrang geben. Wie muss sich Jesus bei uns manchmal vorkommen, wenn wir ihm nur die Zeit und das Geld und den Stellenwert geben, den wir übrig haben? Wir haben durch Jesus seinen Geist in uns. Und mit diesem Geist haben wir mehr Weisheit und Verstand als alle anderen, die Jesus nicht haben. Das ist tatsächlich so. Deshalb lasst uns ihm Raum geben. Lasst uns wirklich ihm den ersten Platz geben. Es soll keine anderen Götter bei uns geben, denen wir dienen. Denn mit Jesus sind wir die reichsten Menschen, die klügsten Menschen auf diesem Planeten. So war es bei Daniel. Die anderen merkten, es war ein hoher Geist in ihm. Warum? Nicht intellektuell hoch. Er hat Zusammenhänge verstanden, die kein anderer verstanden hat. So ist das auch bei Menschen, die Jesus nachfolgen. Deshalb lesen wir weiter in Daniel 6, 3, darum gedachte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Mir erscheint es logisch. Wenn du einen klugen Mitarbeiter wie Daniel hast, der so weise handelt wie Daniel, dann musst du ihn befördern. Das kann dich als König unheimlich entlasten. Wann verstehen wir endlich, dass alle unsere Arbeit umsonst ist, wenn Gott nicht seinen Segen schenkt? Ich sage euch, eine halbe Stunde Gebet ist wesentlich effektiver, wesentlich sinnvoller als eine halbe Stunde noch so harter Arbeit. Ich habe begonnen, das zu machen, und ich kann euch bestätigen, es ist das Dümmste, was wir tun können, wenn wir Gott nur die Zeit geben, die wir übrig haben. Wir berauben uns um so viel Segen, um so viel Erfahrungen mit Gott, wenn Jesus nicht den ersten Platz bei uns hat. Das ist ein Grundgesetz des Lebens, das unser Herr nie außer Kraft setzen wird. Salomo sagt im Psalm 127, Vers 1 bis 2, wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wache der Wächter umsonst. Es ist umsonst, hast du gehört, umsonst, dass ihr früher aufsteht und danach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er schlafend. Wie viel Blindleistung haben wir schon erzeugt, weil Jesus nicht den ersten Platz hatte? Weil wir glaubten, es besser zu wissen wie unser Herr Jesus. Gottes Wort sagt, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzet und euer Brot esset mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er schlafend. Ich habe in den letzten Monaten so viele Beispiele erlebt, wo diese halbe Stunde Gebet plötzlich dazu geführt hat, dass Dinge wie ein Puzzle zusammengefallen sind. Ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun. Mein zweiter Punkt, Gottes Segen erzeugt Neid und Feindschaft. Daniel 6,4, der Halben trachteten die Fürsten und Landvögte danach, wie sie eine Sache zu Daniel fänden, die wieder das Königreich wäre. Aber sie konnten keine Sache noch Übeltat finden, denn er war treu, dass man keine Schuld noch Übeltat an ihm finden mochte. Logischerweise führen die Beförderung und der Erfolg Daniels zu einer Herabsetzung der anderen Verantwortlichen unter König Darius. Die Folge waren Neid und Missgunst. Neid ist die Wurzel aller Sünde. Sie führte schon in 1. Mose 4 dazu, dass Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Für die Landvögte und Fürsten war es keine Option, sich mit Daniel zu freuen. So ist das leider bei uns oft auch so. Bis in die Gemeinde Jesu hinein. Als Johannes der Täufer Jesus begegnet und merkt, dass er der verheißene Messias ist, sagt er in Johannes 3,20, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist die richtige Haltung, wenn ich zurückstecken oder mich unterordnen muss. Denn je mehr Jesus in uns zum Zug kommt und je mehr ich in Demut meine Situation annehmen kann, desto mehr segnet mich der Herr, desto freier werde ich von eigenem Stolz und Hochmut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4,6. Auf diese Gnade der Demütigen möchte ich nicht verzichten. Deshalb freue ich mich mit jedem Erfolg und mit jedem Segen, den ein anderer erfährt. Aber damit waren die Neider und die Feinde Daniels nicht zufrieden. Sie konnten, musst du dir mal das vorstellen, keine Sache, keine Übeltat und keine Schuld an Daniel finden. Er muss ein beeindruckendes Vorbild gewesen sein. Keine Bestechung, kein Betrug des Finanzamts, würde man heute sagen. Keine Ungerechtigkeit, kein Machtmissbrauch, kein Wirtschaften in die eigene Tasche. Daniel war einfach unglaublich. Daniel, ein Ausländer, der als Jude unter den Heiden erstklassige Regierungsverantwortung übernimmt. Daniel, der in seinem Beruf hervorragend war, ohne einen Kompromiss in seinem Glauben zu machen. Ein Mann vom Geist Gottes erfüllt. Die Frucht des Geistes wurde in seinem Leben sichtbar. Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Daniel war ein gerechter Mann. Heute würde man sagen, Daniel war ein echter Nachfolger Jesu, der verstanden hat, dass es in unserem Leben es alles nur um Jesus geht. Wenn du ein erfülltes Leben haben willst, muss sich alles um Jesus drehen. Drittens, Satans Angriff auf deinen persönlichen Gottesdienst. Die Neider und Feinde Israels kommen zu folgendem Schluss. Daniel 6, Vers 5. Da sprachen die Männer, wir werden keine Sache zu Daniel finden, ohne über seinen Gottesdienst. Das ist und bleibt immer der Plan und die Absicht Satans. Der Satan, der Fürst dieser Welt, greift deinen persönlichen Gottesdienst an. Das ist der einzige Bereich, über den er dich zu Fall bringen kann. Natürlich. Er greift deine Prioritäten an. Satan greift deine Jesus-Beziehung an. Satan ist sehr kreativ, wenn es darum geht, dich von Jesus wegzubringen. Da verspricht er dir alles Mögliche, nur damit du keine Zeit zum Bibellesen, zum Beten, zum Zeugnis geben und zum Gottesdienst mehr hast. Wie oft schon hast du Jesus nicht den ersten Platz gegeben, weil es um deinen Erfolg, dein Geld, deine Bequemlichkeit und deine Gesundheit ging und das war dir wichtiger. Warum glauben wir der Lüge Satans mehr als den Verheißungen des Segens Gottes? Unsere Lauheit und unsere Oberflächlichkeit in unserem Christsein kommen immer daher, dass wir Satans Lüge mehr glauben als dem Wort Gottes. Und das ist bei uns allen so. Und dann kommen die Neider und Feinde Daniels mit einem hinterlistigen Plan, mit einem gemeinen Plan, Daniel um die Ecke zu bringen. Und sie sagen in Daniel 6, Vers 6, da kamen die Fürsten und Landvögte häufig vor den König und sprachen zu ihm also, Herr König Darius, Gott verleihe dir langes Leben. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Landvögte, die Räte und Hauptleute alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl solle ausgehen lassen und ein streng Gebot stellen, dass wer in 30 Tagen etwas bitten wird von deinem Gott oder von irgendeinem Gott oder Menschen ohne von dir, König alleine, solle zu den Löwen in den Graben geworfen werden. Darum, lieber König, sollst du solch Gebot bestätigen und dich unterschreiben. Interessant, dich unterschreiben, selber unterschreiben. Auf das nicht wieder geändert werde, nach dem Recht der Meder und Perser, welches niemand übertreten darf. Also unterschrieb sich der König Darius. Das hat dem König Darius gefallen. Da kommt die ganze Prominenz des Landes und schlägt ihm vor, nur noch du darfst verehrt werden. Diese Machtfülle, diese Anerkennung hat sich Darius immer gewünscht. Die hinterhältigen Fürsten und Landvögte streicheln das Ego des Königs Darius und Darius merkt gar nicht, wie er damit seinen besten Mitarbeiter umbringt. Die Hinterlist Satans, mit der er uns zu Fall bringt, uns Christen zu Fall bringt, ist atemberaubend. Man merkt am Anfang gar nicht, wie gnadenlos er uns fertig macht. Es hört sich so gut an, so gehorsam, so verlockend. Natürlich wollte man dem König nur das Beste wünschen. Man wollte dem König zeigen, dass man hinter ihm stand. Das war doch etwas Positives. Aber das Satanische an dem Vorschlag war, dass damit Gott der erste Platz im Leben von Daniel streitig gemacht wurde. Mit dem Befehl, dass man nur noch vom König und nicht mehr von Gott etwas erbitten durfte, übertrat jeder Gläubige das erste Gebot aus 2. Mose 20, 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das Gebot, das Darius unterschrieben hat, war nach dem Recht der Meder und Perser, welches niemand übertreten darf. Auch hier nimmt der Satan in Anspruch, was nur Gott tun darf. Denn nur das Wort Gottes hat ewige Gültigkeit, ewigen Bestand und darf nicht verändert und nicht übertreten werden. Das war der Satan, der Vater der Lüge, der das für sich in Anspruch genommen hat. Nur für Gottes Wort gilt, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 5, 18, denn ich, Jesus, sage euch, wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch, ein Tüttel vom Gesetz, bis das es alles geschehe. Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, egal was die Menschen sagen. Selbst ein Gebot der Meder und Perser setzt Gottes Wort und Gottes Willen nicht außer Kraft. Mein vierter Punkt, Gehorsam gegenüber Gottes Wort im Angesicht des Todes. Daniel 6, Vers 10, als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinauf in sein Haus. Er hatte aber an seinem Sommerhause offene Fenster gen Jerusalem. Und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn vorhin zu tun pflegte. Was macht Daniel, als er von diesem Gebot hört? Er geht in sein Haus, er geht seinen Weg, er lebt seinen Glauben, er betet nach seiner Gewohnheit zu seinem Gott. Und Daniel lässt sich von dem gottlosen Gebot und Befehl des Königs Darius überhaupt nicht beeinflussen. Er macht es wie immer. Keine faulen Kompromisse, kein Taktieren, kein Gebet im Keller, wo es keiner hört. Daniel verbiegt sich nicht. Daniel ist bereit zur Mitarbeit in der Verwaltung beim König Darius in einem fremden Land und unter seinen Feinden, den Babyloniern, aber seinen Glauben lässt er sich nicht nehmen. Daniel bleibt seinem Gott treu, egal was es kostet. Daniel weiß, dass er an seinem Gott hat, wie wichtig sein Gott ist. Er hat verstanden, dass das Leben auf dieser Welt nichts wert ist, wenn man dabei seine Seele verliert. So ist das. Was für ein Vorbild, wie kompromisslos Daniel seinen Glauben gelebt hat. Es wäre doch ein leichtes gewesen, sein Gebetsleben ab sofort zu verbergen. Und eben nicht am offenen Fenster zu beten. Er wusste doch, was auf dem Spiel stand. Aber Daniel wollte das öffentliche Zeugnis seines Glaubens nicht verändern. Er wollte, dass alle wissen, dass er Gott mehr fürchtet als irgendeinen Menschen. Daniel hält an seinen Glaubensprioritäten fest. Und ich frage dich und mich, hätten wir das auch getan? Was ist dir dein Jesus wert, der sein Leben für dich gelassen hat und sein Blut für dich vergossen hat? Hast du verstanden, was Jesus in Matthäus 16, 25 bis 26 gesagt hat? Dort sagt Jesus, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und dann sagt Jesus weiter, was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Dieses Leben auf dieser Erde, das so schnell zu Ende geht und bei dem wir nichts mitnehmen können, ist so viel weniger wert, verglichen mit dem, was uns Jesus versprochen hat und was er uns auch heute schon auf dieser Erde geben will. Der Reichtum eines Lebens mit Jesus ist so gewaltig, dass kein Mensch, kein Geld, keine Macht dieser Welt damit verglichen werden kann. Leider glauben wir das nicht, weil der Satan uns verblendet hat und weil wir voller fauler Kompromisse sind. Wer einmal erlebt und verstanden hat, wie reich wir in Jesus sind, der ist gerne bereit, um Jesu Willen sein Leben zu verlieren, so wie es Jesus von uns fordert. Jesus sagt in Markus 12,30, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Erklär mir mal, was da noch übrig bleibt, an nicht Gott dienen wollen. Bei dieser Aufforderung Jesu bleibt kein Platz mehr für ein Christsein, bei dem Jesus nicht den ersten Platz hat. Jesus gibt keine Ruhe. Er will unsere Nachfolge von ganzem Herzen, mit allen Kräften, mit allem, was du hast. Aber hören wir, wie es Daniel ging und was ihn dieser Glaubensgehorsam gekostet hat. Vers 11, da kamen diese Männer häufig und fanden Daniel beten und flehen vor seinem Gott und traten hinzu und redeten mit dem Könige von dem königlichen Gebot. Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass wer in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, ohne von dir, König, alleine, solle zu den Löwen in den Graben geworfen werden? Der König antwortete und sprach, es ist wahr und das Recht der Meder und Perser soll niemand übertreten. Sie antworteten und sprachen vor dem Könige, Daniel, der Gefangene aus Juda, der Ausländer, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du verzeichnet hast, denn er betet des Tages dreimal. Es sieht so aus, als hätten die Neider und Feinde Daniels gewonnen. Kein Mensch konnte Daniel mehr helfen. Die Falle war zugeschnappt. Satan, der Herr dieser Welt, schien einen gewaltigen Sieg errungen zu haben. Aus dem Vorzeigefürsten wird ein Angeklagter. Aus dem Überflieger, aus dem begabten Überflieger wird ein Todeskandidat. So schnell geht das in dieser Welt. Neid, Machtmissbrauch und Missgunst führen dazu, dass wir uns auf dieser Erde alle zusammen nie sicher fühlen können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns von Anfang an immer auf unseren Gott und nicht auf die Menschen und die Mächtigen dieser Welt verlassen. Psalm 146, Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Psalm 68, 21. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, Herrn, der vom Tode errettet. Unser Vater im Himmel ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann. Nur Gott kann vom Tode erretten. Nur Gott kann von dem ewigen Tod aus der Hölle erretten. Deshalb gibt es kein ewiges Leben, keine Vergebung, keine ewige Herrlichkeit ohne die Bereitschaft zur Buße und Umkehr zu Jesus Christus. Mein fünfter Punkt, menschliche Hilflosigkeit im Angesicht des Todes. Vers 14. Da der König solches hörete, war der sehr betrübt und tat großen Fleiß, dass er Daniel erlösete und mühte sich, bis die Sonne unterging, dass er ihn errettete. Daniel, der mächtige König von Babel, versucht, oder nein, Darius, der mächtige König von Babel, versucht, Daniel zu retten. Er verstand, meine Leute haben mir ein Bein gestellt. Und er versucht, eine Lücke im Gesetz zu finden, aber die gab es nicht. Vers 15. Aber die Männer kamen häufig zu dem Könige und sprachen zu ihm, du weißt, Herr König, dass der Meder und Perser recht ist, dass alle Gebote und Befehle, so der König beschlossen hat, sollen unverändert bleiben. Was für ein Bild ist das für unsere verlorene Menschheit, die ihre eigene Sünde nie wieder gut machen kann. Unsere Sünde muss bestraft werden. Hesekiel 18, 20. Denn welche Seele sündiget, die soll sterben. So steht es in Gottes Wort. Kein Mensch kann das ändern. Ohne den Tod Jesu kann kein Mensch in den Himmel kommen und Vergebung erfahren. Sünde muss mit dem Tod gesühnt werden. Auch Darius wusste, dass er Daniel nicht mehr helfen konnte. Und so musste er Daniel schweren Herzens den ausgehungerten Löwen zum Fraß vorwerfen. Vers 16, da befahl der König, dass man Daniel herbrächte und warf ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienest, der helfe dir. Es liest sich wie ein Nebensatz. Aber ich muss euch sagen, es hat mich unheimlich beeindruckt. Darius sagt zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienest. Was für ein Zeugnis. Möge das doch auch über dich und mich gesagt werden. Ohne Unterlass im Angesicht des Todes. Lasst uns Jesus dienen ohne Unterlass, auch wenn uns das das Leben kostet. Deshalb steht doch diese Geschichte in der Bibel. Wir haben leider ein vollkommen gestörtes Verhältnis zu diesem Leben, denn wir sind hier nicht zu Hause. Hebräer 13, 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir müssen uns das immer wieder klar machen. Unsere Heimat ist im Himmel. Und Darius sagt zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienest, der helfe dir. Auch Darius hat verstanden, dass hier nur noch Gott helfen kann. Ihr wisst, da im Angesicht des Todes und todbringender Krankheit rufen auch die Atheisten zu Gott. Vers 17, und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Tür am Graben, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ringe und mit dem Ringe seiner Gewaltigen, auf das sonst niemand an Daniel Mutwillen übete. Selbst im Angesicht des Todes hatte Darius Angst vor seinen eigenen Leuten, dass sie beim Tod Daniels nachhalfen, falls die Löwen wieder erwarten, den Daniel nicht zerrissen haben. Deshalb versiegelt er die Löwengrube mit seinem Ring. Vers 18. Und der König ging weg in seine Burg und blieb ungegessen und ließ kein Essen vor sich bringen, konnte auch nicht schlafen. Die ganze Nacht dachte Darius an Daniel. So wichtig war er ihm. Er hat kein Auge zugemacht und nicht gegessen. Mein sechster Punkt, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Vers 19, des Morgens früh, da der Tag anbrach, stund der König auf und ging eilend zum Graben, da die Löwen waren. Und als er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, und dann sagt er, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott wieder, dem du ohne Unterlass dienest, mögen von den Löwen erlösen? Wieder erinnert Darius an den Gott, dem Daniel ohne Unterlass dient. Wie ansteckend wäre doch unser Glaube, wenn wir endlich Gott ohne Unterlass dienen würden. Wie stark wäre der Eindruck auf unsere Mitmenschen. Unsere halbherzige Jesus-Nachfolge ist eine Schande für Jesus und für uns Christen. Hören wir auf damit. Vers 21. Daniel aber redete mit dem König, Herr König, Gott verleihe dir langes Leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, dass sie mir kein Leid getan haben. denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden, so habe ich auch wider dich, Herr König, nichts getan. Gott ist der Herr über alles. Auch über Daniel, auch über die hungrigen Löwen. Und Gott bewahrt Daniel vor dem sicheren Tod. Gott erlöst ihn aus des Löwen Rachen. Vers 23. Da ward der König sehr froh und ließ Daniel aus dem Graben ziehen. Und sie zogen Daniel aus dem Graben, und man spürte keinen Schaden an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Auch wir kommen in den Himmel und werden vom ewigen Tod errettet, wenn wir Jesus vertrauen, und man findet keinen Schaden an uns. Hier steht, man spürte keinen Schaden an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Wenn wir in den Himmel kommen, dann gilt Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Weil die Strafe auf Jesus liegt, deshalb findet man an uns keine Sünde, keinen Schaden, wenn wir zu Jesus kommen. Denn Jesus hat alles bezahlt, mit seinem teuren Blut hat er uns von aller Sünde reingewaschen. Vers 24, da ließ der König die Männer, so Daniel verklagt hatten, herbringen und zu den Löwen in den Graben werfen, samt ihren Kindern und Weibern. Und ehe sie auf den Boden hinabkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmten auch ihre Gebeine. Die Löwen zeigten ihre wahre Natur und sie zeigten, wie groß das Wunder Gottes an Daniel war. Die Verkläger Daniels werden von den Löwen ergriffen, bevor sie den Boden berühren. Und sie zermalmen ihre Gebeine. Wie furchtbar war doch diese Strafe. Mich erinnert das in 1. Petrus 5, 8. Dort werden wir gewarnt, seid nüchtern und wachet. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge. Der Satan ist wie die Löwen in dieser Geschichte. Er hat nur ein Ziel. Er möchte dich vernichten. Er zerstört, vernichtet jeden, der sich auf ihn einlässt. Und Darius war tief beeindruckt vom Handeln Gottes an Daniel in der Löwengrube. Und Darius erlässt ein Gebot an alle seine Untergebenen mit folgendem Inhalt. Vers 25. Da ließ der König Darius schreiben allen Völkern, Leuten und Zungen, Gott gebe euch viel Frieden. Das ist mein Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königsreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewiglich bleibet. Und seine Herrschaft ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Erlöser und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder, beide im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen erlöset. Aus dem König, der angebetet werden soll, wird der König, der den Gott Daniels anbeten lässt. Denn dieser Gott ist der wahre Gott, unser Gott. Dieser Gott ist der lebendige Gott, der ewiglich bleibt. Und sein Königreich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Was für ein Wirken Gottes, was für eine Erkenntnis Gottes von Darius. Und dann lesen wir in Daniel 6, Vers 28, im letzten Vers von dem Kapitel. Und Daniel ward gewaltig im Königreich Darius und auch im Königreich Kores der Perser. Gott hat ihn reich gesegnet. Mich beeindruckt Daniel unwahrscheinlich. sein Glaube, sein kompromissloses Gottvertrauen, sein Leben ohne faule Kompromisse. Was für ein Vorbild. Die Geschichte ging gut aus für Daniel. Wir wissen, dass es nicht immer so sein muss. Wir wissen, wir sind auf dieser Erde nicht zu Hause. Hier ist nicht der Himmel. Vergessen wir das nicht. Wir wissen aber, dass unser Gott immer einen sehr guten Plan mit uns hat. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, egal welchen Weg dich der Herr führt, es wird dir am Ende alles zum Besten dienen. Du kannst ihm vertrauen. Das hat Gott versprochen. Darauf können wir uns verlassen. Und das tun wir auch. Gott führt es mit seinen Kindern herrlich hinaus. Und sein Segen ist durch nichts zu ersetzen. Sein Plan ist wunderbar. Und Daniel ward gewaltig im Königreich Darius und auch im Königreich Kores der Perser. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichten im Alten Testament, die tatsächlich passiert sind. Was war Daniel für ein Mann Gottes? Herr, wir wollen von ihm lernen. Dieses Bewusstsein, dass du der lebendige Gott bist, Herr. Dass es sich lohnt, an dich und deine Gebote zu halten. Dass es keine Alternative gibt zum Leben und zum Gehorsam dir gegenüber. Weil das uns zu unendlich reichen Menschen macht. Schenk, dass wir das verstehen und danke dir nochmal für dieses Wort heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.